Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 316 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 254. Das ist Folge 3 von 4, in dem wir aus dem Buch lesen, der Neuerscheinung aus dem Input Verlag Frauen, die den Ruf vernommen, von Cécile de Jong van Beek en Donk. Folge 3 von 4, wir sind also mitten im Buch jetzt, Kapitel 31. Jetzt kommt unser letzter Besuch. Hast du noch Mut? Hilda nickte schweigend. Sie gingen zu Fuß die Straße entlang bis zu einem Haus, dessen frisch gewaschene Vorhänge schon von Weitem an den Fenstern sichtbar wurden. »Hier wohnen die roten Rödrades«, sagte Cora. »Das sind riesig anständige Leute. Es ist nur gut, dass Frau Vermehren, bei der der Mann als Kutscher dient, jetzt gerade verreist ist, denn durch Mariechens Unglück ist er ganz wirr geworden.« Die Tür war nur angelehnt, und sie betraten das saubere Vorzimmer mit den weißen Vorhängen, in dem Coras kleine Patientin lag. Jetzt Anmerkung von mir als Sprecher natürlich. Sie erinnern sich, Cora ist die Ärztin, das ist die Freundin von Hilda, und sie hat jetzt Hilda ein bisschen überredet, aber Hilda hat das sehr gerne gemacht. Sie hat es sehr gerne gemacht, sie bei ihren Besuchen als Ärztin zu begleiten. Also Cora die Ärztin und Hilda unsere Hauptperson. »Wie geht es, Mariechen?« fragte sie, während sie sich über die zarte Gestalt neigte, die sich bei ihrem Eintritt langsam aufgerichtet hatte. Eine kleine, blasse Frau kam eilig aus dem Nebenzimmer. Es war Mariechens Mutter. »Wollen Sie bitte leise sprechen, Frau Doktor? Josef liegt hier nebenan und schläft«, flüsterte sie, während sie mit ihren roten, entzündeten Augen ängstlich auf die Tür blickte. »Das wird ihm gut tun. Wie geht's ihm denn?« fragte Cora. »Ach, Doktor.« Einen Augenblick stand die kleine Frau völlig schweigend da. Dann ward sie plötzlich totenblass, wandte sich ab und brach in leises, trostloses Schluchzen aus. »Wer ist das?« fragte Mariechen, die fieberglänzenden Augen voller Misstrauen auf Hilda gerichtet. »Ach, das ist nur jemand, der mir ein wenig hilft bei meinen Kranken«, antwortete Cora leichthin. Hilda aber war es, als müsste sie davoneilen, als sei das Leid hier zu groß, als dass sie als Fremde ihm beiwohnen dürfte. Cora hatte inzwischen in der ihr eigenen ruhigen Art ihre Pflichten erfüllt. Sie fand das Mädchen fiebrig und beunruhigte sich über sie. »Du musst still bleiben, Mariechen. Willst du mir das versprechen? Sonst kann ich dich nicht besser machen.« »Ja, ich wollte, dass ich nie besser würde«, sagte das Kind. Die glühenden Augen unter den langen schwarzen Haaren, die ihr wirr und ungekämmt ins Gesicht fielen, fest auf Cora gerichtet. Cora neigte sich über sie. »Und was sollte dann wohl aus deinem Kind werden? Es hat doch auch auf der ganzen Welt niemand außer dir.« »Warum sorgt er denn nicht dafür? Er ist ja reich genug. Er hat mir so oft versprochen, dass er mich heiraten würde. Erst vor 14 Tagen hat er mir gesagt, dass nie was draus werden könnte. Oh, wissen Sie, ich begreife nicht, dass ich damals nicht ins Wasser gegangen bin.« Sie starrte mürrisch vor sich hin, voller Hass und Verzweiflung. Cora nahm das kleine Menschenkind auf ihren Arm und sagte flüsternd, scheinbar ohne Mariechens Worte zu beachten, »Sieh mal, was für reizende Hände es hat. Ist es nicht ein süßes, kleines Ding? Und möchtest du nicht alles tun, Mariechen, um dieses Kind glücklich zu machen? Ja, es wird viel entbehren müssen und in der Welt viel härter behandelt werden als andere. Wir wollen zusammen dafür sorgen, nicht wahr?« Und die Wirkung wohl kennend, die der Kontakt mit solch einem zarten Kinderkörper fast auf alle Frauen ausübte, legte sie Mariechen das Baby vorsichtig in die Arme. Einen Augenblick blieb die junge Mutter unbeweglich, Cora starr ansehend, herausfordernd und das bleiche Gesicht voll wilder Leidenschaft. Dann aber presste sie das Kind plötzlich schluchzend an sich. »Frau Doktor ist viel zu gut für Sie«, flüsterte Frau Rörade Hilda zu. »Sie hat sie noch nicht ein einziges Mal gescholten.« Cora hatte die leise gesprochenen Worte dennoch gehört und lächelte traurig über die hohe Sittlichkeitsbegriffe dieser Mutter. »Warum sollte ich sie denn wohl schelten, Frau Rörade? Warum sich bei dem aufhalten, was geschehen ist? Ein ganzes Leben liegt noch vor ihr, und sie wird schon zeigen, dass die Schwächen ihrer 17 Jahre sich allmählich in Stärke wandelt. Nicht wahr, Mariechen?« Jetzt fängst du ja dein Leben eigentlich erst so recht an. Und jetzt musst du dir die Achtung deines Kindes erwerben, damit es später stolz auf dich sein kann. Aber wie soll das Kleine eigentlich heißen? Haben sie die Geburt schon angezeigt? Mariechen stöhnte auf und verbarg den Kopf tief in den Kissen. Die Frau begann heftig zu schluchzen. »Ach, Doktor, Sie wissen ja nicht, was für eine Schande wir damit erlebt haben. Sie wissen's ja gar nicht. Gestern, sagte ich zu Josef, Josef, sage ich, du musst aufs Standesamt gehen, morgen ist Sonntag, da ist es geschlossen, und wenn du so lange damit wartest, müssen wir noch Strafe bezahlen obendrein.« »Ich kann nicht«, sagte er, und das war auch die Wahrheit, Doktor. Er saß noch genau so da, wie Sie ihn am Freitagabend haben sitzen sehen, immer auf demselben Stuhl vor dem Tisch, gerade als wäre er blöde geworden. »Dann werde ich es tun«, sagte ich, »denn Sie können sich schon denken, Doktor, dass wir mit der Sache nicht gern zu den Nachbarn gehen wollen.« »Das wird nicht gehen, Frau«, sagte er, »du kannst es nicht anzeigen. Was würden die Leute dazu wohl sagen?« »Aber ich bitte dich«, sagte ich, »ich war ja selbst dabei, als das Kind geboren wurde, und du hast im Nebenzimmer gesessen. Ich kann es also sehr gut bezeugen.« Und so bin ich dann mit meinen zwei Schwestern, die da in der Nähe dienen, aufs Standesamt gegangen, aber als wir hinkamen, »O Doktor, ich sage Ihnen, am ganzen Leib habe ich gezittert«, sagte mir da so ein Mensch, nachdem ich ihm die ganze Geschichte erzählt hatte, »warum kommt denn der Vater nicht selbst? Frauen haben wir eigentlich lieber nicht als Zeugen. Und man sieht hier ja wieder einmal, wie begreiflich das ist, denn Damen, die zu solchen Sachen imstande sind, kann man ja nichts glauben.« »Wirklich, Doktor, das sagte er. Und der Kerl«, sagte ich, »der meine Tochter so weit gebracht hat und der sie jetzt im Stich lässt, ist er etwa glaubhafter, nur weil er ein Mann ist? Eine schöne Geschichte. Nun, sagen wir mal, Doktor, warum ist das alles so?« »Ja, warum«, sagte Cora, »unsere Gesetze sind nun einmal so, das ist schlimm genug. Aber erzählen Sie mir erst mal weiter, ist Josef dann später gegangen?« Die Frau warf einen ängstlichen Blick auf die zum Nebenzimmer führende Tür. »Ja, und auf dem Rückweg ist er Bekannten begegnet, und da sind die zusammen in die Kneipe gegangen, und dann ist er betrunken nach Hause gekommen.« »O Doktor, es ist das erste Mal, seit wir verheiratet sind, und gestern Abend ist er wieder fortgegangen. Er war noch kaum nüchtern, und heute Nacht ist er nach Hause gekommen, total betrunken. O Gott, o Gott!« Sie schluchzte laut auf. »Und wie soll das Kind heißen?« fragte Cora, indem sie sich wieder an die junge Mutter wandte, an das Mariechen, ist meine Anmerkung als Sprecher, an die junge Mutter wandte, die noch immer mit abgewandtem Gesicht dalag. Mariechen warf sich rasch herum und sagte mit heftiger Entschlossenheit, »Christine.« »Oh, das ist ein schöner Name. Heißt deine Mutter so? Nennst du sie nach ihr?« Mit einem naiven Pathos, das auf Hilda tief erschütternd wirkte, antwortete sie, »Nein, nach Christus, weil sie ja keinen anderen Vater hat.« Und Hilda stand bewegt am Fenster, starrte auf die staubige Straße hinunter und fragte sich, warum denn das Recht und die Liebe nur so langsam zu der Menge durchzudringen vermochten. Vor 19 Jahrhunderten hat Christus seine Liebe zu den Kindern gepredigt und dabei nicht von Legitimen und Illegitimen gesprochen. Sie waren ihm alle lieb und willkommen, und vor 19 Jahrhunderten lehrte er, dass die Frau nicht bestraft werden soll für dieselbe Sünde, die man dem Mann verzeiht. Und noch immer ist die Welt hart und grausam gegen das Kind, das von seinem Vater verlassen wird. Noch immer wird die Frau gesteinigt, während ihr Mitschuldiger, der Mann, erhobenen Hauptes einhergeht. Wie kam es, dass man sich allenthalben leidenschaftlich über Dogmen und Glaubensartikel stritt und dass noch keine der Gemeinden, die sich nach Christus benennen, auch nur eine einzige seiner einfachen Liebesvorschriften befolgte? In diesem Augenblick hörte man eine raue, heisere Stimme im Hinterzimmer. »Oh Gott, es wacht«, sagte Frau Rörade. Mariechen hatte den Kopf wieder abgewandt und sich tief über das Kind gebeugt. Der alte Josef, unrasiert, die ergrauenden Haare wild ungekämmt, erschien in der Tür. Der vornehme Kutscher mit dem freundlichen, glatt rasierten Gesicht und den tadellosen Manieren war nicht wiederzuerkennen. Halb lallend sagte er mit seiner noch dicken Zunge, während er sich mühsam gegen den Türpfosten stützte: »Junge Frau, jetzt weiß ich's genau. Früher sagten die anderen oft Brörade, warum bist du nicht Sozialist? Geht zum Teufel mit eurem Geschwätz«, sagte ich. »Ich habe mein Auskommen und damit bin ich zufrieden. Was gehen mich die Sozialisten an? Aber jetzt weiß ich, jetzt hab ich's mit einem Mal begriffen.« »Sehen Sie, warum wollen die reichen Leute nichts von den Sozialisten wissen? Weil die reichen Herren die jungen Mädels dann nicht mehr so leicht verführen können. Die Damen aus ihrem eigenen Stand lassen sie hübsch in Ruhe, aber die Kinder aus dem Volk werden dumm und arm gehalten. Was tut die Regierung denn für unsere Mädchen? Natürlich, man tut ja für seine Kinder, was man kann, aber man ist arm. Man muss seine Töchter halb auf der Straße aufwachsen lassen, und da sehen sie auch nicht immer das Beste. Und dann müssen sie in die Welt hinaus, in die Fremde, und dann können die jungen Herren sie zu ihrem Vergnügen gebrauchen. Und Papas und Mamas lachen noch darüber und sagen, dass die Herren Söhne ihre Jugend genießen müssen. Na, ich kann Ihnen sagen, davon habe ich genug gesehen bei dem jungen Herrn Frederik, als ich bei Baron Herkelen diente. Und wissen Sie, daher kommt der Klassenhass, von dem die Sozialisten immer sprechen. »Josef, ich kann jetzt nicht mit Ihnen reden. Sie sollen lieber erst mal tüchtig ausschlafen, und?« Aber der Mann, der sonst immer still und untätig war, schien plötzlich jedem Einfluss unzugänglich geworden zu sein. Er unterbrach sie noch immer erregter als zuvor. »Und solche Kinder sind ja leicht zu verführen. Sie haben so wenig von ihrem Leben und sie mögen doch auch gerne was Schönes und Feines. Und wenn man noch so jung ist, glaubt man ja auch nicht, dass all das Schöne nur Betrug ist. Sehen Sie, junge Frau, so geht's, und dann hocken die Herren zusammen und machen sich noch lustig über die Frauen. Ich hab's oft mit eigenen Ohren gehört, aber inzwischen liegt so ein Kind dann da und weint sich die Augen wund.« Mit heiserem Flüstern stieß er die letzten Worte hervor. Cora hatte vergebens versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Die Gedanken, die sein Hirn während jener langen Nacht nach Mariechens Entbindung durchwühlt hatten und die er jetzt, halb betrunken und durch die Gespräche in der Kneipe verwirrt, zum ersten Mal zu äußern versuchte, konnten nicht zurückgedämmt werden. Er musste sie aussprechen. »Verdammt nochmal«, sagte er plötzlich mit einer unsicheren Bewegung, halb drohend, halb vertraulich, »bin ich nicht immer ein anständiger Kerl gewesen? Das können Sie doch nicht anders sagen, aber das weiß ich wohl, wenn es wirklich noch eine Revolution gibt, wie die Leute in der Kneipe behaupten, dann soll er, Sie wissen schon, wen ich meine, der Erste sein, der sein Haus brennen sieht. Ich werde ihn in Stücke reißen, hören Sie, und das nennen Sie nun Klassenhass?« Er sagte es mit einem blöden Grinsen ohnmächtiger Wut, das entsetzlich anzusehen war. Langsam erhob sich Cora, die noch immer vor dem Bett kniete. Die Stimme dieses Vaters, der dem zynischen Egoismus Rache schwor, mit dem man in den bürgerlichen Kreisen das Missbrauchen der Kinder aus dem Volke als ein natürliches, ja sogar notwendiges Übel ansieht, war für sie von tiefer Bedeutung. Seine Auffassungen verrieten Verwirrung und Unkenntnis, aber in seinem instinktiven Gefühl lag eine große Wahrheit. Er empfand undeutlich, dass das seiner Tochter widerfahrene Unrecht nicht ein einzeln dastehendes Geschehen, sondern das Resultat der gesellschaftlichen Moralbegriffe war. Nur stellte er die Sache in seiner Verbitterung zu einseitig dar. Als ob ihr Unglück ausschließlich dem Unrecht entsprungen sei, das in der Ungleichheit zwischen der besitzenden und der besitzlosen Klasse lag. War die Schuld nicht vielmehr in dem Unrecht zu suchen, das der Mann der Frau gegenüber begeht? Der Mann, der die Gesetze so gemacht hat, dass er ungehindert die Frau ausbeuten und sie dann der Schande und dem Elend preisgeben darf? Es war das jahrhundertealte Grundübel aller ökonomischen Missverständnisse. Das Recht der Stärkeren, das den Schwachen vernichtet. Frau Röhrade, ich kann jetzt nicht mit Ihrem Mann sprechen. Er muss erst wieder nüchtern sein. Aber schicken Sie ihn heute Abend mal zu mir, dann will ich gerne mit ihm reden. Die Frau sah sie mit ängstlich forschenden Augen an. Sie sind doch nicht böse auf ihn. Sie müssen nur immer bedenken, er weiß jetzt nicht, was er sagt. In ihrer kleinen beschränkten Seele, die unter dem Druck des harten Lebens immer mehr verkümmerte, war für Zorn und Auflehnung kein Platz mehr geblieben. Sie begriff die Witterung ihres Mannes nicht und fürchtete nur, dass Cora ihm seine heftigen Reden übel nehmen und ihnen ihre Hilfe entziehen könnte. Aber Cora schüttelte den Kopf. »Ach, warum sollte ich denn böse auf ihn sein, Frau Röhrade? Es ist ungerecht von Josef, dass er getrunken hat. Aber mit seiner Entrüstung hat er vollkommen recht.« Ja, damit endet aus diesem Kapitel die Lesung für heute. Wir haben gemerkt, wir sind im Buch sehr weit gesprungen. Eine Freundin der Familie, in der Hilda jetzt wohnt und lebt, ist eben Cora van Oven, eine Ärztin, eine sehr emanzipierte Frau. 1897 ist der Roman ja geschrieben. Und die nimmt jetzt Hilda so ein bisschen unter ihre Fittiche, weil Hilda gesagt hat, ich will arbeiten. Und bei dem Besuch von Mariechen, einer 17-Jährigen, die ein Baby bekommen hat, ja, erlebt sie dieses ganze Leid und Elend. Was ich so toll finde an diesem Kapitel ist, dass dieser besoffene Vater, dass der wirklich Wahrheiten ausspricht, die würden sie in Roman von irgendwo erzählt, ja, im Grunde genommen fast überlesen werden. Aber dadurch, dass er der Großvater von diesem kleinen Baby ist und merkt, wie ungerecht die Welt eigentlich ist, dichtet die Autorin, Cécile de Jong von Beek en Donk, dichtet die Autorin diesem Großvater, dem Kutscher, dem honorigen Mann, in seinem besoffenen Zustand etwas an, was wirklich pragmatisch klingt. Zweite Anmerkung von mir als Sprecher, die Lektorin und Bearbeiterin dieses Textes, Maren Schönfeld, die haben Sie schon kennengelernt in mehreren Podcast-Folgen. Ich will nur mal wiederholen, in welchen Podcast-Folgen das ist. Das ist die Nummer 286, 287 und 288. Da liest sie das Vorwort und Nachwort und sie erzählt etwas zur Arbeit an diesem Buch. Denn ein Buch, was 1897 geschrieben ist, also vor knapp 130 Jahren, muss natürlich sprachlich ein wenig bearbeitet werden. Und ich finde, das hat sie hervorragend gemacht. Und sie wiederum war sehr erfreut, wie toll die Romankonstruktion ist und die Zeichnung der Charaktere. Also hören Sie da bitte gerne nochmal hinein. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Sprecher. Nächste Woche gibt es die Folge 317 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 255. Kommen Sie gut durch diese Woche, auf Wiederhören.